Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kurswechsel Kindheit. Heute fehlt uns das liebevolle Grüß euch aus Bayern, weil die Andrea nicht dabei ist. Dafür habe ich aber einen ganz, ganz lieben Gast, den Manuel Botzler von Hillversity.
Kurswechsel Kindheit, dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalzel und Petra Rodenberg.
Lieber Manuel, schön, dass du Zeit für uns hast und magst ein bisschen was zu dir und zu Hillversity sagen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, wir beschäftigen uns bei Hillversity mit dem Thema Epigenetik. Wir bilden einerseits in Epigenetik raus, aber auf der anderen Seite geben wir auch ganz, ganz viel Wissen über unsere Plattform frei hinaus, damit die Menschen da draußen aufgeklärt werden über das Thema Epigenetik. Und das haben wir die letzten Jahre gemacht, sehr erfolgreich. Und eigentlich bin ich Arzt. Wir haben auch noch ein eigenes Institut, ein medizinisches Institut, wo wirklich auch Kunden hingehen können, Patienten hinkommen können, die Themen haben. Auf der einen Seite Symptome, Erkrankungen und auf der anderen Seite tiefste Prävention machen möchten. Denn mit dem Wissen aus der Epigenetik können wir heutzutage nicht nur die klassische Prävention machen, die wir so kennen in der klassischen Medizin, sondern viel tiefere Prävention, weil wir viel früher schon eingreifen können.
Ja, ich glaube, viele Leute wissen gar noch nicht, was Epigenetik ist. Würdest du da erst noch mal ein paar Takte zu sagen? Ja. Und die Hörer ein bisschen abholen?
Ja, vielleicht haben viele von euch im Biologieunterricht die Genetik noch gelernt. Ja, wir kriegen von unseren Eltern unsere Gene geerbt. Und lange wurde uns auch zu glauben gemacht, dass wenn wir unsere kompletten Gene entschlüsselt haben, also dann können wir alle Erkrankungen heilen, wir können unsere Emotionen beschreiben, wir können Krebs heilen und so weiter. Und vor circa 20 Jahren war es soweit, wir haben unser komplettes menschliches Genom entschlüsselt. Aber wir haben nur circa 22.500 Gene. Das ist so viel wie ein Fadenwurm. Ein Apfel hat dreimal so viel, ein Hund, eine Katze hat 20.000. Also über diese Anzahl unserer Gene können wir eigentlich unsere ganzen komplexen Vorgänge in unserem Körper gar nicht beschreiben. Und man hat einen großen Fehler gemacht. Man hat sich nur auf die Gene fokussiert und das Proteingerüst neben den Genen hat man sich nicht angeschaut. Und das ist eigentlich viel spannender, weil dieses Proteingerüst unser Epigenom ist. Das bedeutet, das schaltet sozusagen manche Gene an, manche Gene aus, je nachdem, welches Gen wir gerade benötigen. Und das ist sozusagen unsere Epigenetik, nenne ich das. Mhm. Das kann man sich so vorstellen. Unsere Gene sind eine Klaviertastatur von einem Klavier. Und der Klavierspieler ist unsere Epigenetik. Und je nachdem, wie der Klavierspieler drauf ist, ist er gut drauf, ist er schlecht drauf, welche Einflüsse hat er von außen, welche Einflüsse hat er von innen, aus seinem eigenen Körper sozusagen, je nachdem werden unterschiedliche Gene abgelesen. Und wenn ein Gen abgelesen wird, entsteht ein Protein daraus. Und ein Protein in unserem Körper hat unterschiedliche Aufgaben, je nachdem, welches Gen halt abgelesen wird. Ob ein Immunkomplex fürs Immunsystem, ob ein Membranprotein oder ein Verdauungsenzym aus der Bauchspeicheldrüse und. Ohne Proteine in unserem Körper geht gar nichts. Wir haben man nimmt an, zwischen 500.000 und 1 Million Proteine unterschiedliche.
Super spannendes Thema. Jetzt denkt man ja immer Genetik, Körper und sieht jetzt auch, habe ich blaue Augen, habe ich grüne Augen, habe ich blonde Haare, habe ich schwarze Haare. Aber die Epigenetik beschäftigt sich ja nicht nur mit dem, was in unserem Körper ist, sondern die Epigenetik geht ja viel, viel weiter, denn unsere Gene beschreiben ja auch ganz andere Prozesse. Und ihr habt ein spannendes Thema und das nennt sich transgenerationale Epigenetik. Und da würde ich mich natürlich total freuen, wenn du ein bisschen was erzählen kannst, was sich dahinter verbirgt, aber auch, was das vielleicht für einen Einfluss auf Lernen und Lernerfolg haben kann.
Ja, super spannend. Also, um da nochmal das klar zu machen, wir haben halt viele Einflussbereiche auf unser eigenes Epigenom. Das heißt, Einflussbereiche oder Einflussfaktoren sind zum Beispiel unsere Emotionen, unsere Psyche. Sport, Bewegung, unsere Ernährung, die Sonne, Vitamin D, Umweltgifte leider auch, die um uns herum sind, unser soziales Umfeld. haben wir zu viel Stress, haben wir zu wenig oder haben wir zu viel emotionalen Stress, physischen Stress. All das hat einen großen Einfluss, wie unsere Gene am Ende abgelesen werden und wie sie beschrieben sind. Also wir werden bestimmte Marker draufgesetzt. Und ein anderer wichtiger Faktor ist ja diese transgenerationale Epigenetik. Und diese transgenerationale Epigenetik beschreibt, welche epigenetischen Muster habe ich von meinen Vorfahren mitbekommen oder gebe ich an meine nächsten Nachfahren weiter. Und wir wissen das aus Mausstudien mittlerweile, dass zum Beispiel Traumata weitervererbt werden in der Maus. Das bedeutet, mal angenommen, es ist auch so beim Menschen und man nimmt es sehr, sehr stark an, ja, dass Traumata weitervererbt werden, epigenetisch. Das bedeutet, wenn meine Großeltern ein Trauma erfahren haben, dann ist es ein großer Schock gewesen, zum Beispiel für meine Oma oder meinen Opa. In dem Moment ist es so ein großer Schock, dass sich das Epigenom umschreibt, weil es so ein starkes Ereignis gewesen ist. Und diese Umschreibprozesse, dieses Muster, das wird weiter vererbt. Nicht das Trauma selbst, also auf der epigenetischen Ebene, ja, sondern das Muster auf meinen Genen sozusagen wird weiter vererbt. Und das ist spannend, weil was passiert denn daraus? Wenn meine Gene abgelesen werden, entsteht ein Protein daraus. Und das heißt, dieses Muster wird eventuell weitergegeben. Und vielleicht auf der Verhaltensebene wird eventuell auch ein Trauma weitergegeben. Das heißt, wir geben einerseits sozusagen biochemisch, in Anführungsstrichen, physiologisch etwas weiter, was durch das Trauma passiert ist, oder eventuell natürlich dann über Verhalten, über Generationen hinweg. Und das ist spannend, weil wenn wir jetzt gerade etwas für uns tun, zum Beispiel jetzt beim Thema Trauma und daran arbeiten, dann können wir eventuell unser eigenes Epigenom umschreiben und das Ganze nicht mal an unsere Nachfahren weitergeben. Mal angenommen, es ist auch so bei Menschen. Da streiten sich die Wissenschaftler. Die einen sagen, es ist auf jeden Fall so. Die anderen sagen, nein, es ist nur bei Mäusen nachgewiesen worden. Aber es gibt schon Studien, die eigentlich davon ausgehen, dass das auch wirklich passiert. Also es ist jetzt das Thema Trauma, aber auch zum Beispiel, wie die Eltern sich ernährt haben oder die Großeltern. Auch das zum Beispiel kann weitervererbt werden. So sind die Vermutungen.
Also ich habe eine Studie mal gelesen aus Schweden, aus irgendeinem ziemlich abgelegenen Dorf, dass da eine Hungersnot war und dass man noch zwei Generationen später gucken kann, dass die Leute, die während die Großeltern furchtbar hungern mussten, ja, große Probleme haben, dass sie zu schnell dick werden, weil sie eben einfach angelegt haben, Essen ist wertvoll, Essen muss alles verwertet werden. Genau. Das heißt aber auch, wenn jetzt... Ich frage nochmal platt, wenn jetzt vielleicht, du sagst Trauma, wenn jetzt wirklich also auch in der Schule ein Trauma passiert, wenn wir uns so überlegen, also der Rohrstock ist ja auch, noch keine 100 Jahre her. Das heißt also, wenn da jemand wirklich echt vielleicht in der Schule so eine Art Misshandlung erlebt hat, das kann sich also durchaus auch, da können sich dann eben auch aufs Lernen, auf Lernerfolg oder auch so ein bisschen sowas weitergegeben sein, wenn das nie aufgelöst wurde.
Ja, vermutlich, ne, definitiv. Ich habe mich immer gefragt, ich hatte im Nachhinein immer ein bisschen Angst vor der Schule. Ich war sehr gut in der Schule. Ich habe mich immer im Nachhinein gefragt, warum habe ich immer so eine subtile Angst vor der Schule gehabt? Meine Mutter hatte mega große Schulangst, ne, damals. Die hat die Schule gehasst. Das Schulsystem war für sie nicht korrekt, nicht passend. Und vermutlich definitiv. Was ich vielleicht aber da noch dazu zu sagen habe, ist, das Tolle ist an der Epigenetik. Wir wissen, wenn der oder diejenige wieder in eine Umwelt kommt, die optimal für dieses Lebewesen ist, für dieses Kind, für den Menschen, für den Erwachsenen, dann verändert sich das Epigenom wieder nach einigen Monaten. Da gibt es halt blöde Mausstudien drüber, haben viel geforscht, auch bei dem Thema Trauma, zum Beispiel man traumatisiert eine Maus. Dann setzt man die Maus wieder in ein schönes Gehege, wo für die Maus in Anführungsstrichen eine tolle Umwelt ist, ein toller Spielplatz und nach einigen Monaten, teilweise sogar nach Wochen, ist das Epigenom wieder umgeschrieben und das ist praktisch ausgelöscht.
Das heißt aber auch, dass wir nicht unseren Genen hilflos ausgeliefert sind, sondern wenn wir viel darüber wissen, und das ist ja euer Ansatz, dieses Wissen zu vermitteln an Coaches, aber auch an Menschen, die einfach was für sich tun wollen, dann kann ich meinem Leben auch wieder eine andere Richtung geben oder meinem Epigenom, wie du das so schön sagst.
Ja, und das ist halt wirklich wichtig zu wissen. Heutzutage darf man sich Wissen aneignen und dementsprechend dann dieses Wissen anwenden und sein eigenes Epigenom umschreiben. Und am Ende hat das sehr positive Auswirkungen für die eigene Gesundheit.
Ja. Sehr, sehr spannend. Aber bei uns ist ja auch das Thema Stressprävention immer eins. Was macht Stress mit unserem Epigenom?
Das ist echt der Hammer. Und das ist, ich finde es fasziniert mich immer wieder. Mir war als Arzt schon immer bewusst, dass Stress für uns Menschen eigentlich tödlich ist. Ja, tödlich. Wenn man jung ist, dann sagt man, da hält man schon was aus. Und dann, wenn die ersten Symptome vielleicht bei einem selber kommen, dann denkt man sich so, okay, halte ich auch schon aus. Und erst wenn es dann wirklich crasht, das ist vielleicht ein Problem. So läuft es bei den meisten Menschen. Jeder weiß, Stress ist nicht gut. Es gibt mittlerweile Untersuchungen und es gibt auch wirklich tolle Tests schon, wo man sich epigenetisch anschauen kann, okay, bin ich jetzt gerade im akuten Stress oder bin ich im chronischen Stress? Und das bedeutet nicht, dass ich mir irgendwelche Blutwerte angucke, wie hoch ist mein Cortisol, wie hoch sind meine Neurotransmitter, Adrenalin oder Noradrenalin, nein, sondern wie sieht mein Epigenom aus? Ja, habe ich zu viele Stressgene angeschalten, ja oder nein? Und ist die Wahrscheinlichkeit für Spätfolgen von Stress schon sehr hoch? So Spätfolgen können dann halt sein Herz-Kreislauf-Beschwerden, aber auch Erkrankungen, höhere Wahrscheinlichkeit für Diabetes, eine höhere Wahrscheinlichkeit auch für Demenz, aber auch für, das finde ich sehr, sehr spannend, eine höhere Wahrscheinlichkeit für Restless-Leg-Syndrom.
Sehr spannend, in der Tat. Das heißt aber auch, wenn wir, was ja bei uns immer ein Thema ist, Kindern schon beibringen, Stress zu vermeiden und aber auch wirklich mit den Eltern gucken, was sind die Ursachen, beziehungsweise im Schulsystem mal anfangen würden, die Ursachen zu beheben, dann würden wir uns auch auf die Lifetime gesehen einfach was Gutes tun, ja?
Ja, definitiv, ja.
Gut. Ihr habt aber auch noch ein anderes Thema. Also ich gestehe, ich bin mal einfach so durch eure Ausbildungsseite gegangen und habe mir so eure Themen angeguckt. Und da ist das Thema Psychoepigenetik ja auch ein ganz großes. Und ihr arbeitet da auch mit Mindset-Fragen. Oder wie wirken sich Glaubenssätze auf die Epigenetik auf? Denn wir sprechen ja oft vom Thema Growth Mindset, Fixed Mindset von Carol Dweck. Ist gerade im Lernen ja gerade bei uns eins der wichtigen Themen. Und Kinder, die eben auch Teilleistungsstörungen haben wie Legasthenie, die denken ja auch immer, ich kann das nicht, ich kann nicht lesen lernen, ich kann nicht schreiben lernen, ich bin zu dumm dazu. Das sind ja leider so Sätze, die Kinder sehr stark verinnerlichen. Was macht das denn epigenetisch mit uns, wenn wir da wirklich dran glauben, an diese schlimmen Dinge, an diese negativen Dinge?
Was passiert denn durch bestimmte Glaubenssätze? Ja, in unserem Körper passiert ja eine Sache, und zwar, wenn wir entweder sind uns diese Glaubenssätze bewusst oder sie sind, meistens laufen sie ja unterbewusst ab. Und jedes Mal, wenn dann wieder ein Trigger kommt, löst das Ganze bei uns Stress aus. Wenn Stress bei uns ausgelöst wird, ist es ja ein biochemischer Vorgang. Entweder wird Cortisol ausgeschüttet, entweder wird Adrenalin ausgeschüttet oder Noradrenalin zum Beispiel. Und habe ich diese Ausschüttung regelmäßig oder teilweise chronisch, dann schreibt sich das aufs Epigenom nieder. Verändere ich aber meine Glaubenssätze, damit meine Trigger, ja, wenn ein Trigger kommt und der Glaubenssatz ist verändert und dann wird kein Stress mehr ausgelöst, dann verändere ich am Ende die biochemischen Signale und am Ende dann natürlich auch mein Epigenom. Das heißt aber auch, wenn ich an meinen Glaubenssätzen arbeite, dann ist es nicht so schwupps, alles viel besser, vielleicht akut erstmal besser, ja, die Stresshormone werden vielleicht nicht mehr so schnell ausgeschüttet, aber das darf ich sozusagen regelmäßig dann tun, das darf sich dann regelmäßig niederschreiben und dafür braucht man so 2 bis 3 Monate. Man kann sich das wie so ein Barcode vorstellen. Am Anfang ist der Barcode für Stress programmiert und später schreibe ich das dann innerhalb von 2, 3 Monaten um, weil ich meine Glaubenssätze verändert habe. Und dann, wenn dieser Barcode wieder abgelesen wird, der für unsere Gene spricht, dann kommt was ganz anderes raus, ganz andere Proteine. Und dann darf ich auch wieder ein bisschen cheaten, rein theoretisch, wenn der Barcode mal umgeschrieben ist. Weil dann kann vielleicht da mal wieder Stress kommen und der Barcode wird nicht umgeschrieben. Wenn ich dann aber wieder mir einen neuen Glaubenssatz produziere eventuell und wieder neuer Stress dazu kommt, dann wird wieder mein Barcode wieder umgeschrieben. Ja.
Das heißt also Persönlichkeitsentwicklung, Mindset-Arbeit, das dürfen wir auch ein Leben lang tun. Das gehört eigentlich zur Psychohygiene, um das mal so ein bisschen zu sagen, oder? Weil es ist ja ganz schnell, da sagt mal jemand, was weiß ich, meine Güte, jetzt hast du schon wieder 27 Fehler in dem Diktat, du lernst es auch nie, sag ich mal. Das ist vielleicht mal ganz platt dahingesagt und denkt sich keiner was dabei, aber gerade bei Kindern, die sind ja sehr anfällig für solche Sätze, du lernst das nie. Ich hatte einen Glaubenssatz, mein Vater sagte immer, Petra hat zwei linke Hände und die kann nicht basteln, die kann nicht, und ich glaube, ich war Mitte 30, bis ich diesen Glaubenssatz mal auflösen konnte und feststellte, ich kann sehr wohl auch was kreativ mit meinen Händen schaffen, aber das hat mich ganz lange einfach begleitet. Und ich denke, was ich so die Erfahrung mache, ist, Kinder müssen positive Glaubenssätze auch wirklich glauben. Das heißt, ihnen einfach zu sagen, jetzt sag dir mal 27 Mal, ich kann das schon, ist meistens nicht hilfreich. Das heißt, wir müssen auch Erfolge wirklich erleben, ne? Wir müssen auch positive Erfahrungen machen.
Ja, definitiv. Also die Erfahrungen, das darf dann wirklich tief im Körper verankert werden. Das darf ein tiefes Gefühl verankert werden, dass am Ende nicht wirklich noch die Stressreaktion ausgelöst wird. Ja.
Wie ist denn so eure Erfahrung? Wir arbeiten ja oft, oder ich habe manchmal das Gefühl, wir versuchen auch mit Kindern viel zu intellektuell zu arbeiten und viel zu wenig auf der körperlichen Ebene. Wie ist denn so dieses Wahrnehmen, oder ist es einfach auch wichtig, dass ich meinen Körper, also körperlich wahrnehme, wenn ich einfach mal sitze und fühle, was mein Körper mir so erzählt?
Also es ist ein ganz, ganz wichtiger Ansatz, denn das, meines Erachtens haben wir das nie gelernt. Wir lernen eher in der Gesellschaft, in der wir leben, viele und auch von unseren Eltern, dass wir eher disconnected sind von unserem Körper. Das lernen wir wahrscheinlich schon bei unseren Eltern, weil unsere Eltern schon disconnected sind und viele Schüler da draußen oder Freunde auch disconnected sind, weil sie die ganze Zeit irgendwie am Handy sitzen oder teilweise viel zu viel Dopamin abbekommen, bestimmte Neurotransmitter abbekommen, die uns sowieso am Ende von unserem Körper disconnecten. Wenn ich zu viel Stresshormone in meinem Körper habe, bin ich von meinem Körper disconnected. Das kennen wir von uns selbst. Wenn wir unter Stress sind, dann spüren wir uns nicht mehr so richtig. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, die unsere Kinder meines Erachtens erlernen dürfen, in den Körper hineinzuspüren, wahrzunehmen, was braucht mein Körper denn jetzt wirklich? Und ihm dann auch die nötige Pause zu geben oder egal was es ist, dem Körper es zu geben und nicht über diese Grenze drüber zu gehen. Und auch, das finde ich so wichtig, dass es vollkommen in Ordnung ist, dass man sozusagen seinem Körper eine Pause gibt. Denn ich habe ein guter Freund von mir, ich denke mir immer wieder, was verlangen die von dem Kind? Das Kind macht zwei Sportarten, spielt Klavier, spielt Gitarre und ist die ganze Zeit unterwegs. Die Eltern haben Stress und das Kind hat Stress. Verstehe ich nicht.
Ja, aber das ist, glaube ich, etwas, das dass noch ganz viel in der Gesellschaft ist, dass immer noch Leistung auch in Fähigkeiten, die sichtbar sind, die messbar sind, nicht in ich kann jetzt gut meditieren zum Beispiel, ist eine Fähigkeit, naja, die ist nicht so angesehen in der Gesellschaft. Ich selber meditiere seit vielen, vielen Jahren und mir ist es am Anfang ganz, ganz schwer gefallen, Meditationen zu machen, wo ich einfach mal fühlen sollte, wie geht's denn jetzt meinem Fuß? Wo ich gedacht habe, was wollen die jetzt eigentlich hier von mir? Überhaupt mal körperlich eine Verbindung zu meinem Fuß herzustellen, das hat ganz schön gedauert. Und das heißt, und ich glaube, so gerade diese Achtsamkeitsübungen, die würden Kindern total gut tun. Also die müssen jetzt nicht 20 Minuten sitzen, aber mal eine Minute tief zu atmen oder eine Minute zu fühlen, ja, dass der Arm schwer wird oder sowas. Ich glaube, das sind ganz wichtige Dinge, dass wir auch lernen, mal neben dem Intellekt auch dem Körper wieder zuzuhören.
Genau. Da vielleicht gibt es eine wunderbare Studie von Joe Dispenza, sogar mehrere Studien, zu Meditation und zu Kindern auch. Man hat hier in der Studie gesehen, dass schon 5 Minuten Meditation eine immense Verbesserung beim Lernen verursacht hat, aber auch in anderen Dingen für die Kinder. Und was wir wissen aus anderen Meditationsstudien auch von ihm, wenn wir zum Beispiel über längere Tage regelmäßig meditieren, verändert sich das Epigenom und nicht nur unser Epigenom, sondern zum Beispiel auch unser Mikrobiom, ja, unsere Darmbakterien positiv. Mhm. Unser Darmmikrobiom hängt dann auch wieder mit unserem Epigenom zusammen.
Super spannend. Ihr bietet eine Ausbildung an zum Healversity Coach. Und für mich ist natürlich auch eine Frage, das ganze Thema rund um die Epigenetik. Wie können das denn Eltern, Lehrer und Coaches eigentlich nutzen, die mit Kindern arbeiten?
Mhm. Genau, also wir bilden die Leute zum Epigenetik-Coach aus. Wir haben wirklich schon viele Pädagogen und Lehrkräfte dabei gehabt. Einerseits ist es, machen viele Pädagogen und Lehrkräfte das erstmal für sich selbst, weil sie Wissen bekommen, um persönlich gesund zu bleiben oder wieder gesund zu werden. Zum Teil, das ist das Erste. Und das Zweite ist, sie bekommen Tools an die Hand, wo sie einerseits erstmal rational verstehen, ah, das macht das mit meinem Kind, das ist vielleicht gut. Ah, und das verändert sogar eventuell noch die Epigenetik, also das Epigenom ist positiv. Und dann bringen die Lehrkräfte und die Pädagogen das den Kindern teilweise bei, bestimmte Techniken oder auch den Eltern. Also wir haben jetzt eine Lehrerin, die macht tatsächlich regelmäßig Abende, wo sie vorstellt, das ist die Epigenetik, das ist wichtig, dass wir uns damit befassen. Hier gibt es Techniken, wo wir wissen, das schreibt sie sogar aufs Epigenom nieder und. Und die sind super erfolgreich damit geworden und glaube ich, tun da mittlerweile auch ein bisschen durch die Gegend, ja.
Ja, super. Wir werden das natürlich auch hier verlinken in den Shownotes zum Podcast. Wenn euch das interessiert, guckt da gerne rein. Und ja, möchtest du abschließend noch irgendwas sagen, was du den Eltern vielleicht oder auch Lehrern mitgeben möchtest?
Einen wichtigen Satz, den ich gerne mitgeben möchte, ist, du bist Schöpfer deiner eigenen Genaktivität und vor allem Schöpfer deiner eigenen Gesundheit. Und das ist vielen da draußen nicht bewusst. Wenn wir frühzeitig uns Wissen aneignen, können wir tiefste Prävention machen. Und mittlerweile können wir das Ganze sogar schwarz auf weiß testen, damit der rationale Verstand da oben das auch noch versteht und Vorher-Nachher-Ergebnisse hat. Und das ist wirklich was ganz Wunderbares.
Ja, Manuel, ich sage ganz herzlichen Dank, dass du heute hier warst und uns so geniale Einblicke gegeben hast in ein Thema, was, glaube ich, noch weit, weit mehr nach draußen getragen werden darf. Ganz herzlichen Dank, sage ich dir.
Danke dir für die Einladung.